You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ich begrüße euch zu den Antifa-News auf Radio Korax in Halle und im Pi-Radio-Verbund in Berlin und Potsdam. In dieser Ausgabe der Antifa-News wollen wir uns zwei größeren Themen widmen. Zum einen den sogenannten Abschiebeanhörungen, zum anderen der Ermordung Silvio Meyers. Los geht's. Pegida, AfD und große Teile der Bevölkerung werfen der Bundesregierung vor, sie würde die deutschen Grenzen aufmachen und Flüchtlinge nur so anlocken. Sie fordern eine harte Hand des Staates und geschlossene Grenzen. Währenddessen läuft das deutsche Abschieberegime auf Hochtouren. Jeden Tag werden Menschen aus Deutschland abgeschoben. Jeden Tag wird Menschen die Möglichkeit verwehrt, dort zu leben, wo sie sich bessere Lebenschancen versprechen. Das findet überall statt. Auch in Sachsen-Anhalt, auch in Halle. Seit Dienstag finden hier in Halle im Maritim sogenannte Abschiebeanhörungen statt. Voraussichtlich sind diese Abschiebeanhörungen noch bis heute Abend im Gang. Vanja vom Bündnis gegen Rechts berichtet, was darüber bekannt ist.
Wir haben die Information, dass es tatsächlich eine sogenannte Abschiebeanhörung sein soll. Wir haben Ende September so eine Veranstaltung schon mal im Maritim gehabt. Das läuft so ab, dass aus ganz Sachsen-Anhalt Geflüchtete ins Maritim nicht eingeladen, sondern tatsächlich zum Teil vorgeführt werden, um dort in einem Gespräch festzustellen, kommen die denn tatsächlich aus dem Land oder kommen die nicht aus dem Land, und dann später tatsächlich ein sogenanntes Laissez-faire-Dokument auszustellen. Das ist mehr oder weniger ein Passersatz, ein Passierschein, der die Abschiebung aus Deutschland erleichtern soll. Im September gab es tatsächlich Berichte, dass in der Unterkunft Leute in Hand- und Fußfesseln für solche Gespräche vorgeführt werden. Das passiert also keineswegs freiwillig, diese Gespräche. Außerdem ist die Praxis an sich zu kritisieren. Es geht schlicht und ergreifend bei diesen Gesprächen darum, die Abschiebung zu erleichtern. Es wird also nicht geprüft, wie die Identität desjenigen oder der Person tatsächlich ist. Kommt die tatsächlich aus dem Land? Sondern es geht schlicht und ergreifend darum, sie so schnell wie möglich aus Deutschland tatsächlich wegzubekommen. Das ist an sich zu kritisieren. Nebeneffekt, den wir da haben, ist, diese Anhörungen finden im Maritim statt. Das ist eine Geflüchtetenunterkunft. Sowas passiert dort im laufenden Betrieb. Das verunsichert natürlich eine ganze Menge Menschen, die dort auch untergekommen sind. Wir haben auch beim letzten Mal die Information gehabt, dass dort den ganzen Tag uniformierte und bewaffnete Polizisten durch die Unterkunft laufen, beziehungsweise natürlich dort versuchen, diese Anhörung zu begleiten. Das verunsichert eine ganze Menge Menschen. Auch das ist mindestens zu kritisieren, sowas in einer geflüchteten Unterkunft zu machen und natürlich auch Leute dort in Hand- und Fußfesseln vorzuführen. Das ist alles Grund genug, um darauf aufmerksam zu machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite uns natürlich auch solidarisch zu zeigen mit den Leuten, die das dort betrifft.
Solche Abschiebeanhörungen finden nicht erst statt, seitdem von der sogenannten Flüchtlingskrise die Rede ist. Entwickelt wurde diese Methode von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführung, einer Art Think Tank für innovative Abschiebepraxen. Die Abschiebeanhörungen sollen ein Problem lösen, das für die deutschen Behörden ein Abschiebehindernis darstellt. Dass viele Geflüchtete keinen Pass haben und ihre Herkunft nicht zweifelsfrei belegt werden kann. Viele afrikanische Flüchtlinge besitzen keinen Pass, weil in vielen afrikanischen Ländern Pässe nicht regulär ausgestellt werden, sondern wenn, dann nur auf Nachfrage. Wenn ein dringlicher Fluchtgrund besteht, haben viele Flüchtlinge gar nicht die Möglichkeit, vorher noch einen Pass zu beantragen. Viele Flüchtlinge vernichten aber ihre Pässe auch während oder nach ihrer Flucht, weil sie sich dadurch versprechen, nicht so schnell abgeschoben werden zu können. Für die deutschen Behörden ist dies ein Problem. Sie können Menschen rechtlich nicht abschieben, wenn sie nicht wissen, wo sie herkommen. Um dieses Problem zu lösen, kooperieren sie mit den Botschaften verschiedener Fluchtländer. Es ist das Botschaftspersonal dieser Länder, das die Abschiebeanhörungen durchführt. Der Journalist Daniel Mützel beschreibt diese Methode näher.
Also die ist ja erschreckenderweise ziemlich simpel. Und zwar ist es im Grunde genommen eine Maßnahme zur beschleunigten Identitätsfeststellung oder eben Identitätsmanipulation, je nachdem, wie man das sehen möchte. Die Betroffenen, die Flüchtlinge, werden zu Anhörungen vorgeladen. Das sind Massenanhörungen. Bis zu 100 Leute werden da auf einmal eingeladen oder 50, je nachdem, je nach Botschaft. Zu Anhörungen, denen Botschaftsangehörige des vermuteten Heimatstaates ihnen gegenüber sitzen, neben Bundespolizisten, und deren Identität herausfinden sollen. Und die Ausländerbehörden und die Bundespolizei sind die Institutionen, die diese Anhörungen quasi in die Wege leiten, Also es gibt Anhörungen, die nur von den Ausländerbehörden organisiert werden. Das fällt dann unter Landeshoheit. Und es gibt eben auch mit die Beteiligung des Bundes in Form der Bundespolizei. Genau. Und wenn die Botschaftsangehörigen in diesen Vorladungen, in diesen Interviews glauben, dass es sich um eine Person des gleichen Staates handelt, dann stellen sie einen Passersatz aus. Das sogenannte Emergency Travel Certificate. Also ein Notfallreisezertifikat. Und ja, wenn sie finden, dass die Person nicht zum eigenen Staat gehört, geht die Identitätssuche weiter. Und die Flüchtlinge müssen sich an den Befragungen beteiligen. Das fällt unter die sogenannte Mitwirkungspflicht. Genau, Asylbewerber sind in Deutschland gesetzlich verpflichtet, an der Beschaffung ihres Identitätspapiers mitzuwirken.
Durch die Abschiebeanhörungen soll ein rechtlich unklarer Zustand von Personen vereindeutigt werden, um so eine Abschiebung durchführen zu können. Solange ihre Herkunft aber nicht festgelegt ist, leben diese Personen rechtlich in einer Zwischenwelt.
Tatsächlich, sie leben in so einer Zwischenwelt. Es gibt eigentlich kaum rechtliche Kategorien für diese Personen, was bedeutet auch, dass sie kaum Ansprüche und Rechte überhaupt haben. Sie sind also quasi staatenlos, aber sie sind nicht de facto staatenlos. Das heißt, sie haben noch nicht mal die Rechte eines Staatenlosen. Also wenn diese Personen einen Antrag auf Staatenlosigkeit stellen würden, dann würden sie den nicht anerkannt bekommen. Das heißt, also Staatenlose hätten ja auch bestimmte Bürgerrechte, aber die haben nicht mal diese Bürgerrechte.
Die Rechtslosigkeit dieser Personen setzt sich aber auch in den Abschiebeanhörungen selbst fort. Ihre Herkunft soll in Verhören ermittelt werden, die 3 bis 6 Minuten lang dauern. Ein Schelm, wer denkt, dass eine Anhörung von einer solchen Länge fehlbar sein könnte. Sie sind aber im Nachhinein nicht einmal gerichtlich anfechtbar.
Ja, das Problem ist, dass das überhaupt nicht anfechtbar ist, weil man im Grunde genommen gar nicht genau weiß, was da passiert. Während dieser tatsächlich nur 3, 4, 5, 6 Minuten, die solche Interviews pro Fall dauern. Also Anwälte kommen sowieso nicht mit rein, in allermeisten Fällen auch keine Übersetzer. Bei einer Asylanhörung beispielsweise hat man dann am Ende ein Protokoll, das auch übersetzt wird in der Sprache des Interviewten. Und der muss dann einfach nochmal sagen, okay, richtig, so hat diese Anhörung stattgefunden. Und unterschreibt die dann, beglaubigt die also, das findet alles bei diesen Anhörungen nicht statt. Viele wissen auch gar nicht, was das für eine Anhörung, also zu was sie gerade vorgeladen werden. Sie bekommen einen Brief von der Ausländerbehörde, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Tag an eine Adresse zu kommen. Oder sie werden von der Polizei abgeholt und treffen dann eben diese Botschaftsbeamten. Und es gibt eben Fälle, wo Leute aus der Anhörung rauskamen und gar nicht wussten, was gerade passiert ist. Ich habe mit einer gesprochen, die dachte, das ist ihre Asylanhörung, ihre zweite Chance und war dann erstaunt, dass sie jetzt nicht ihre Fluchtgeschichte nochmal erzählen durfte oder sollte, sondern im Grunde genommen einfach ihr Fragen gestellt wurden, was sie hier macht, dass die deutschen Behörden sie nicht hier haben wollen und die Richter haben entschieden, sie muss hier raus, jetzt muss sie einfach endlich mal die Wahrheit sprechen, woher sie kommt und so weiter und so fort. Also das ist das Problem. Man kann gar nicht, im Grunde genommen gar nicht nachvollziehen, was da passiert. Die Behörden sagen nichts. Sie berufen sich auch darauf, dass es im Grunde genommen Anhörungen unter Autorität der ausländischen Botschaften sind. Sie sind nur diejenigen, die Institutionen, die das in die Wege leiten, also die deutschen Behörden. Und sie sagen auch nichts während den Anhörungen. Und sie dürfen auch nicht in die Entscheidungen der Botschaft eingreifen. Das ist die offizielle Lesart. Also es fällt alles unter die Autorität der Botschaft. Und selbst wenn da irgendetwas rechtlich nicht sauber zugehen sollte, können sie immer wieder sagen, ja, das liegt alles in der Entscheidung der jeweiligen Botschaft. Es gibt sogar ein Gerichtsurteil zu einem Fall, wo das Gericht eindeutig, es war ein Fall, wo guineische Botschaftsvertreter einen Anhörung durchgeführt haben, wo das Gericht geklagt wurde und das Gericht hat am Ende festgestellt, ja, bei solchen Anhörungen gilt das Recht Guineas.
Die Länder, mit deren Botschaftspersonal solche Anhörungen durchgeführt werden, sind Länder, die als sichere Herkunftsstaaten gelten oder mit denen Rückführungsabkommen abgeschlossen wurden. Vor kurzem hatte die Bundesregierung die Parole ausgegeben, mehr Länder zu solcher Kooperation zu bewegen, indem Anreize geschaffen werden und im Falle der Nichtkooperation Nachteile spürbar werden sollen. Im Falle der Abschiebeanhörung wird das jeweilige Botschaftspersonal sogar mit Kopfprämien pro Abschiebung belohnt. Wurde die Herkunft der Angehörigen festgelegt, dann folgt unweigerlich die Abschiebung. Die individuelle Fluchtgeschichte spielt zu diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Daniel Mützel hat recherchiert, dass in mehreren Fällen so Menschen in Länder abgeschoben wurden, die sie nie zuvor in ihrem Leben betreten hatten. Wer es empörend findet, dass so mit Menschen umgegangen wird, der sollte wissen, dass die Solidarität mit den Betroffenen eine Infragestellung des geltenden Rechts und der herrschenden Institution impliziert. Es ist notwendig, dieser unmenschlichen Praxis eine grenzüberschreitende Solidarität entgegenzusetzen. Am Dienstag hat das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt vor dem Maritim einen symbolischen Protest gegen die Abschiebeanhörung in Halle organisiert. Bis solche Abschiebeanhörungen Geschichte sind und die freie Wahl des Wohnorts für alle Menschen eine Selbstverständlichkeit, bis dahin ist es wohl noch ein weiterer Weg. Wer einen weiten Weg vor sich hat, der sollte wissen, was auf dem Weg bisher passiert ist. Ein Weg, der nicht geradlinig ist, ein Weg, der immer wieder abgebrochen ist, der mit vielen Niederlagen verbunden ist und mit Ereignissen, deren Erinnerung wachgehalten werden muss. Heute, vor 24 Jahren, wurde der Antifaschist und Hausbesetzer Silvio Meyer in Berlin-Friedrichshain von Neonazis ermordet. Silvio Meyer war im Jahr 1986 nach Berlin gezogen und beteiligte sich dort an den Aktivitäten in der offenen Arbeit, war aktiv in der Umweltbibliothek und in der Kirche von unten. Der Antifaschismus wurde auch für Silvio Meyer wichtig, denn Neonazis gab es entgegen ihres Selbstverständnisses auch in der DDR.
Ich gehe davon aus, dass es diesen Bodensatz, den es heute auch gibt, der jetzt zutage tritt, unter anderem mit Pegida und so weiter, dass es den auch schon in der DDR gegeben hat, nur dass es eben viel verschwiegener war. Aber man hat oft auf der Arbeit zum Beispiel gehört, wenn jemand sagt, oh, den würde ich glatt erschießen oder vergasen und so. Das waren damals übliche Ausdrücke, auch in der Polizei. Das traf man immer wieder an. Man hat es dann so hingenommen oder hat nicht drüber nachgedacht. Oder wenn ich den sehe, dann klappt mir das Messer in der Tasche auf. Das waren Redewendungen, die angewendet wurden und daran konnte man sehen, dass mit der Toleranz nicht sehr weit war. Das brach dann zum Teil auf in den Mitte 80er Jahren, als dann eben so verschiedene Skinhead-Gruppen, das ist ja keine homogene Szene gewesen, ihre Frustration, dass es eben nicht so weiterging in der Gesellschaft, dass man sich nicht entwickeln konnte, dass man eben auch abgedrängt wurde, ja, dass man ducken musste, dass sie diese Frustration auf der Straße auszuleben versuchten. Und das war natürlich für viele cool, war, wenn man als Gruppe auftrat und die Leute hatten Angst vor einem und so. Das war zum Teil mit faschistischem Vokabular, also welche, die nicht drüber nachdachten, aber es gab auch welche, die waren schon wirklich dabei und waren überzeugt davon, dass das eben der richtige Weg sei, also dieser faschistischen Gedanken. Und dazu kam das auch noch, beim Fußball trat das immer wieder auf, auch schon in den 70er Jahren und eigentlich hat die Polizei nichts gemacht dagegen. Die Staatssicherheit sah sich außerstande, weil eine ganze Menge aus ihrer eigenen Szene, also einerseits hatten die das ja, den Vernichtungsgedanken ja auch selbst verinnerlicht. Und das ist eine hochkomplexe Sache. Auch Kinder von denen traten dann als Rechtsradikale auf und die haben das nicht erkannt. Die haben einfach gedacht, naja, die gehen arbeiten, sehen ordentlich aus. Okay, wenn sie sich prügeln, haben wir ja früher auch gemacht und so. Und das konnten die nicht wahrhaben, dass sie damit eigentlich Systemfeinde und auch Menschenfeinde sich anerzogen haben.
Dirk Molt ist Historiker, lebt in Berlin und war damals selbst im Umfeld von Silvio Meyer unterwegs. Und Dirk Molt hat hier auf ein zentrales Problem hingewiesen, dass in der DDR das Phänomen des Neonazismus totgeschwiegen wurde. Eine antifaschistische Doktrin von oben verordnet, war blind gegenüber dem rechten Potenzial in der DDR. Nazis durfte es nicht geben. Das ist der Grund, warum antifaschistische Organisierung von unten in der DDR umso nötiger war. So gab es ab 1989 die Ostberliner Unabhängige Antifa in der Kirche von unten, die 3 Ausgaben der Zeitschrift Antifa Infoblatt Ostberlin herausgab. Hier wurden neonazistische Umtriebe dokumentiert, Informationen, die sonst nirgendwo zu lesen gab. Auch Silvio Meyer hatte neonazistische Gewalt nicht erst in der Nachwendezeit erlebt. Am 17. Oktober 1987 war er an der Organisierung des legendären Konzerts in der Zionskirche beteiligt gewesen. Ein Konzert, das dann von etwa 30 Neonazis angegriffen wurde.
Und das Konzert in der Zionskirche ist auch nochmal eine eigene Geschichte mit Element of Crime und der Firma. Das wurde am Ende, also als das Konzert vorbei war, von ein paar Leuten überfallen, 30 oder 40. Sind doch nicht alle in die Kirche gekommen, die meisten blieben davor stehen. Hintergrund ist der, dass es eine Party gab bei den Rechten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, Armee oder Ausreise oder so. Da hat man immer Partys, wurde sehr viel getrunken. Es waren noch welche aus West-Berlin mit dabei. Und dann hat man sich eben hochgeschaukelt, hat gesagt, wir zeigen euch mal, wie wir das machen und dann könnt ihr mal und so weiter. Fakt ist, an dem Abend sind die sehr schnell wieder aus der Kirche rausgeprügelt worden und standen da noch als Gruppen rum. Die Polizei ist da nicht reingegangen. Die hat gesagt, wir trauen uns da nicht rein oder würden Sie da reingehen? So mit der rhetorischen Frage zurück. Die waren überfordert und wussten nicht, was sie machen sollten. Es gab eine Order, dass sie sich nicht provozieren lassen sollten. Für die war das nicht klar, wer da wer ist. Jedenfalls liest sich das so in den Protokollen. Und die Verfolgung, die erste Verfolgung setzte wirklich erst im benachbarten Polizeiabschnitt ein, als dort jemand, also der den einem Teil der Neonazis hinterhergefahren ist in der Straßenbahn, ist dann ausgestiegen, hat Polizeistreife angehalten, hat gesagt, diese Leute da haben ein Konzert überfallen und dann wurden die festgenommen. Also, aber das war wirklich dann schon außerhalb. Das ist ein längerer Prozess gewesen mit dieser Geschichte, wie die denn rechtlich aufgearbeitet wurde.
Neonazistisches Potenzial gab es schon in der DDR. Nichtsdestotrotz hat der nationalistische Taumel der Wiedervereinigung auch einen enormen Auftrieb für die Neonazi-Szene bedeutet. Als nach der Wiedervereinigung CDU und CSU eine politische Kampagne gegen Asylbewerber in Gang setzten, fühlten sich auch militante Neonazis bestärkt und sie waren in ihren Ansichten nicht alleine. Es ist die Zeit der Pogrome, für die Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda nur symbolisch stehen. Der rassistische Mob wurde dann mit der faktischen Abschaffung des Asylrechts belohnt. Es ist genau diese Zeit, in der auch Silvio Meyer dem Nazi-Terror zum Opfer gefallen ist. Silvio Meyer war ein aktiver Antifaschist. Und das hieß auch, dass er offensiv gegen Nazis vorgehen wollte. Am Tag seiner Tötung hatte er zusammen mit Freunden einem Nazi einen Aufnäher mit der Aufschrift »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein« von der Jacke gerissen. Die Nazis kehrten später zurück, zogen Messer und stachen auf die Gruppe von Silvio Meyer ein. Meyer wurde mit mehreren Stichen getötet, zwei seiner Begleiter wurden schwer verletzt. Zeugen haben berichtet, dass die Nazis daraufhin riefen »Jetzt haben wir euch es gezeigt, ihr linken Säue«. Der Mord an Silvio Meyer war ein Schock für die linke Szene in Ost-Berlin. Silvio Meyer war kein Unbekannter gewesen, er konnte gut reden und hat immer wieder Leute bestärkt und zusammengehalten. Seit dem Mord an Silvio Meyer wird ihm jedes Jahr mit einer Mahnwache am Ort der Tat gedacht. Jedes Jahr findet auch die antifaschistische Silvio Meyer-Demo statt. In diesem Jahr ruft die Berliner Gruppe Radikale Linke für kommenden Samstag zur Silvio Meyer-Demo auf. Und es ist eine Demonstration, die in ihrem Gedenken alle Opfer rechter Gewalt meint und auf die Aktualität des Problems hinweist. Dirk Molt weist darauf hin, dass er einer Heroisierung Silvio Meyers kritisch gegenübersteht.
Man kann immer so ein bisschen noch so am Rande erzählen, es gibt welche, die wollen da auf den Zug raufspringen, die sagen, Silvio Meyer ist unser Held. Also das habe ich zum Teil, ich will jetzt wirklich nicht alle das um Gottes Willen da bezichtigen, aber es gab so ein paar bei der Linkspartei, die gesagt haben, Mensch, endlich unser linker Antifaschist, jetzt haben wir einen, den wir ehren können. Und dabei kommt eigentlich Silvio Meyer aus einer Protestkultur und Bewegung, die gegen den Vorläufer der Linkspartei aufgestellt war. Also da bin ich immer dafür, den Vorsicht walten zu lassen. Und wir haben auch sehr sorgfältig darauf geachtet, was auf dieser Tafel steht, also über dem Straßenschild, mit dem Silvio Meyer geehrt wird.
Silvio Meyer, geboren 1965, gestorben 1992, engagiert in der unabhängigen Friedens- und Menschenrechtsbewegung und Hausbesetzer, wurde aufgrund seines antifaschistischen Auftretens ermordet. Das steht auf dem Schild jener Straße, die im Jahr 2013 nach Silvio Meyer benannt wurde. Um dem gerecht zu werden, was Dirk Molt hier eben betont hat, soll zuletzt Silvio Meyer an seinem 24. Todestag mit seinen eigenen Ansichten selbst zu Wort kommen. Ihr hört hier den Auszug aus einem Interview, das Silvio Meyer im Jahr 1990, kurz nach der Räumung der Mainzer Straße, einer dänischen Journalistin gegeben hat. Silvio Meyer hatte selbst zusammen mit Freunden ein Haus in der Schreinerstraße besetzt. Mit der Räumung der Mainzer Straße stand auch diese Besetzung zur Disposition.
Auf dem Gebiet der DDR war überall die Stimmung, etwas Neues aufzubauen. Ob links, ob rechts oder sonst irgendwas. Alle wollten sich etwas machen. Es ging eine richtig kleine Bombe los. Und wir hatten halt ziemlich schnell die Häuser besetzt und waren somit Ziel für jegliche Leute, die irgendwie, was weiß ich, eine starke Führung wollten, zum Beispiel eben halt Nazis, Faschisten oder eben Hooligans. Und die sahen halt diese Häuser, die bewohnt worden sind, diese völlig neue Kultur, die mit einem auf der Straße waren, und das war ein rotes Tuch.
Bist du? pessimistisch werden, nein, wenn nein, du in der nein, Zukunft ein Leben dich vorstellst.
Für das, was mir jetzt gerade passiert, was diese ganze Okkupation und so weiter, da bin ich sehr pessimistisch. Weil dieses System wollte ich nie. Alles, was ich gemacht habe in der Opposition und so weiter, wollte ich nie einen Kapitalismus haben, sondern ich wollte einen freien Sozialismus und keine Staatsdoktrin. Und das ist alles ganz anders geworden. Es ist schlimmer geworden zum Teil als vorher. Das bedeutet halt auf einmal, ja, um Geld zu kämpfen, was ich mir vorher nie vorstellen konnte.
Wolltest du kämpfen bis das letzte Ende?
Ja, ich glaube schon, weil es ist mein Zuhause. Und ich will nicht, weil irgendein Typ sagt, das ist sein Besitz, will ich hier nicht rausgehen. Weil er hat kein Recht, dieses Haus zu besitzen.
Hast du Angst, dass du eines Morgens erwachnet und dieses Haus geräumt wird?
Ich habe Angst davor. Aber dadurch, dass wir eigentlich noch so ziemlich viele Kontakte haben zur Opposition, die sich ja in alle möglichen Richtungen aufgesplittet hat, habe ich die Hoffnung, dass wir es frühzeitig erfahren, sodass wir halt das irgendwie noch versuchen, zu unseren Gunsten umzubiegen.
Glaubst du, dass dieses Haus in 93 ständig hier steht? Als ein der letzten besetzten Häuser?
Nee, ich glaube, besetzte Häuser mit der europäischen Gemeinschaft gibt es keine besetzten Häuser mehr. Das ist halt irgendwie, das funktioniert nicht. Das ist
wieso?
Zu viel Opposition. Aufgrund besetzter Häuser sind angeblich Kriminelle. Und Kriminelle darf es in der europäischen Gemeinschaft nicht geben. Deshalb müssen entweder Verträge gemacht werden oder die Häuser geräumt werden. Mhm. Und ob wir Verträge kriegen, tja, weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht.
Das besetzte Haus in der Schreinerstraße 47 konnte gehalten werden und hat entgegen der Befürchtung Silvio Meyers später doch Verträge bekommen. Wie sich das Hausprojekt, das es heute noch gibt, weiterentwickelt, konnte Silvio Meyer nicht mehr erleben. Am 24. November 1992 wurde er von Neonazis erstochen. Das waren die Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio-Verbund. Wie immer an jedem Donnerstag in allen drei Tagsüber-Magazinen von Radio Korax und nachhörbar unter freie-radios.net oder auf der Homepage von Radio Korax. Damit bin ich hier raus und gebe zurück ans tagesaktuelle Programm.